Hallo bei Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Seats and Cold Brews und ich bin total happy, hier unseren treuesten Hörer in der Leitung zu haben, der nämlich laut eigener Aussage selber nie Podcasts hört. Und am Start ist Rico Haase.
Ja, und, hallo zusammen.
Ja, hallo. Und du hörst, wir haben wieder ausverkaufte Hütte. Mein Podcast-Kollege, der Tobi, der hasst es, wenn ich Applaus hier einspiele. Und seitdem mache ich das noch konsequenter als vorher. Rico, wie geht's dir heute?
Voll gut geht's heute tatsächlich. Mir geht's generell ja oft sehr gut. Also du kennst mich. Ich bin ein rundum glücklicher Mensch und ich bin, mir geht's gut. Ganz einfach.
Das ist sauber. Wollen wir mal ganz kurz erzählen, wer du bist. Vielleicht kennt dich ja nicht jeder, aber ich glaube, an dir kommt man schwer vorbei, wenn man sich halbwegs für Mountainbikes interessiert und vor allem auch für E-Bikes. Ich habe es, glaube ich, schon gesagt, Chefredakteur EMTB News. Habe ich gesagt? Habe ich gesagt, ne?
Aber ich weiß gar nicht, ob du es gesagt hast, aber
also, wenn ich nicht, kann ich ja nochmal sagen. Also wenn ich nicht gesagt habe, dann habe ich es jetzt gesagt. Wer bist du eigentlich? Chefredakteur, oder?
Also ich bin Chefredakteur von EMTB News und wie du so schön sagst, wer sich für E-Mountainbikes interessiert, der kommt, glaube ich, ganz schlecht an mir vorbei. Oder weniger an mir, also auf dem Trail oder sonst wo, sondern eher an meinen Stories und Tests und unseren Geschichten, die wir auf EMTB News publizieren. Du hast gefragt, so ein bisschen Werdegang. Ich hole ein ganz kleines bisschen aus.
Du kannst mich gerne stoppen,
weil ich neige immer dazu, viel zu erzählen.
Dann hole ich mir mal ein Bier in der Zwischenzeit.
Genau. Kurz zum Werdegang. Ich bin in die Werbung reingerutscht und das hatte ich dann nach knapp 7 Jahren irgendwie satt und da war eine Stelle frei für einen Produktdesigner bei Highbike Steiger Vinora in Schweinfurt.
Also du warst so klassisch in der Werbeagentur unterwegs?
Genau, ich war so klassisch in der Werbeagentur. Ich war da davor, hatte ich mal ein eigenes Kurierunternehmen. Ich hatte 2 Leute, die mit mir Fahrradkurier gefahren sind.
Ach Quatsch, und, das wusste ich auch noch nicht.
Das war vor allen Dingen zu Zeiten, wo es halt echt noch keine richtig, es gab schon geile Bikes, man hat Rennräder damals in meiner Gegenwart so total verteufelt. Wenn ich heute nochmal Kurier fahren würde, da hätte ich natürlich ein Bike mit Dropper. Das ist ja vollkommen klar. Aber das ging damals gar nicht. Man musste irgendwie ein Mountainbike fahren. Und es gab keine richtigen Klamotten, die gut geatmet haben und winddicht waren. Und ach, es war alles eine Odyssee tatsächlich. Das habe ich angefangen 98, glaube ich, sowas rum. Und 97, irgend sowas. Na egal, auf jeden Fall war ich dann irgendwann klassisch in der Werbeagentur, habe viel Grafikkram gemacht und dann bin ich irgendwann, wie gesagt, als Produktdesigner bei Vinora Steiger Highbike reingerutscht. Das war 2010.
Und hast du in die Richtung, ich glaube, wir haben selbe Ausbildung ungefähr, oder?
Na, also du bist ja ein richtiger Studierter.
Ja, richtig, mit Diplom so, habe ich an der Wand hängen. Genau, warte mal, so siehst du? Ja.
Richtig mit Diplom. Nee, ich habe zwar auch studiert, aber ich habe was anderes studiert. Das habe ich später erst studiert. Ich habe später Sportmarketing studiert und bin quasi ausgebildeter Grafiker. Das nennt sich in dem Bereich, nannte sich das damals Mediengestalter für Print, glaube ich, oder so ähnlich. Je nachdem und was man dann halt macht und wo man reinrutscht, ob man in eine Online-Bude rutscht, wo man viel Internet macht, also Websites und so, oder ob du halt viel Katalog machst, gedruckte Dinge machst. Und ich glaube, das war dann auch die Zeit, oder das war schon eine Zeit, Dennis, wo ich, man sieht es hier hinter mir, aber das seht ihr Hörer natürlich nicht, aber Dennis, du kannst es sehen, warte.
Ja, sehr geil.
Du siehst hier meine Randoms, die sind alle hier, alle.
Geil.
Immer, die habe ich jetzt nicht nur aufgebaut, weil du mir zuschaust, sondern die sind immer hier. Und ich habe tatsächlich irgendwann das erste Magazin schon gefeiert. Und davor.
Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft ich in letzter Zeit darauf angesprochen werde. Es muss noch mal eine Folge rauskommen. Es muss ein neues Random.
Pass auf, ich habe tatsächlich auf Eurobike mit dem Hannes von uns gequatscht, zu genau dem Thema.
Aber bald habt ihr mich soweit.
Und habe gesagt, hey, das muss noch mal kommen. Wie ich damals auf das Random gekommen bin, war nämlich, ich bin so ein Fan von gedruckten Dingen. Ich habe auch so einen kleinen Karton, da habe ich ganz groß Schmuckkiste drauf, Schatzkiste drauf geschrieben und da sind so gedruckte Highlights drin, die mir halt so total gut gefallen. Und
Ja.
da sind zum Beispiel auch die Magazine, du wirst sie, glaube ich, kennen, gab es, glaube ich, 3 oder 4 Stück von Useless von Kai
Ja,
Stutt.
oh, mega. Das war meine
Genau.
Inspiration fürs Random, muss ich
Richtig.
sagen.
Richtig, das habe ich gewusst.
Ja.
Und ich bin tatsächlich von dem Magazin damals auch auf dein Random gekommen und habe es immer gefeiert. Ich hole manchmal sogar hier ein Random raus und blätter es einfach mal durch, obwohl natürlich die Bildsprache sich verändert hat, der Style sich verändert hat, die Bikes sich verändert haben, auch wie man was ist, eine Anzeige aufzieht. Das hat sich alles verändert, aber trotzdem gucke ich es mir total gern immer noch an. Aber ich habe schon zu weit ausgeholt. Wir waren bei Design, genau. Da habe ich, wie gesagt, 2010 bin ich zu Vinora und Sinus und Steiger und Highbike gegangen und habe dort dann Fahrräder, Grafikdesign und ein bisschen Produktdesign gemacht. Mehr Produktdesign für Zubehörteile, Griffe, Sättel, Sattelstützen, Vorbauten, Lenker, so ein Kram. Aber auch natürlich im Team mit an Rahmen gearbeitet, Rahmenkonstruktionen und so weiter und natürlich die ganzen Artworks, Grafiken, die auf den Rädern kamen. Wird das jetzt rot mit schwarz und grün oder wie auch immer, ja? Und deswegen ging es bei mir 2010 tatsächlich, deswegen nenne ich mich tatsächlich wirklich E-Bike-Pionier, weil
Ja,
ich
absolut.
2010, da hat noch keiner an E-Mountainbikes so krass geglaubt, wie es jetzt abgeht. Haben wir angefangen, eben Mountainbike zu fahren, weil wir haben da die ersten, damals hieß das Rad noch EQ Xduro. Das war so ein Kunstwort. Das Xduro sollte halt einfach so was Enduroiges sein und EQ war eben elektrisch und Quality und dieser ganze Kram. Es war so ein Marketingwort, aber es war irgendwie trotzdem gut und ich weiß noch genau, 2010 sind wir dann zu Eurobike gefahren. Tagsüber wurde der Stand aufgebaut und so weiter. Und wie aus dem Produktdesign, wir sind ein bisschen später erst hingefahren und hatten das erste EQ Xduro mit im Auto. Und dann habe ich das zum Stand hingeschoben und dann habe ich das so hingelehnt und dann kam ein Außendienstler und sagt, ja, was soll man jetzt damit machen? Und dann sage ich so, ja, keine Ahnung, das müssten wir halt vielleicht noch mit auf irgendwo hinstellen, damit man sieht, sowas könnte die Zukunft sein. Und dann gab es echt so einen kleinen Kampf auf dem Stand noch. Und dann kam irgendwann, ich weiß gar nicht, ob es damals die Chefin war, die Susanne Puello, oder ob es jemand anders war, aber irgendwer sagte dann, ja los, wir hängen das hier oben über den Stand. Und da hing es dann. Und da kamen dann wirklich im Laufe der Eurobike alle Gesichter von allen Marken, die dort waren, alle Produktmanager etc., sind mal so vorbeigekommen, haben hochgeschaut und du hast eigentlich einen Blick gesehen, so nach dem Motto, ja, jetzt drehen sie total durch.
Mitleidig den
Oh,
Kopf geschüttelt, oder?
ja, das war wirklich damals so. Und ich weiß dann, 2011 war dann schon ein Fully da. 2012 gab es dann schon das nächste no komplett neue Modell. 2013 das nächste. Also man hat dann, also wir haben von Highbike dann auch die Entwicklung massiv vorangetrieben. Wir hatten dann das erste All Mountain, das erste Enduro, den ersten E-Downhiller, das erste E-Race-Bike, also E-Road-Bike, sage ich jetzt einfach mal. Und damals, du erinnerst dich dran, haben wir uns, glaube ich, auch kennengelernt. Das müsste 2013 gewesen sein,
Früher,
oder 2012.
2012 oder 11
Also
sogar. Ich habe das eben auch recherchiert, aber
ja,
egal.
ich hab dich dann einfach gefragt, ich brauche einen Fotografen für
Exakt,
unsere
ja.
Bikes. Und da haben wir uns dann am Mittwoch vor dem Bikefestival am Gardasee früh um 6 in Riva getroffen und sind dann Fotos machen gegangen. So war das,
Ey,
ja.
das war eines der wildesten Blind Dates meines Lebens.
Also meins auch?
Du hattest mich angeschrieben, ich erinnere mich noch, und du hast die ganze Zeit, ich meine, du bist so von deiner Art, mittlerweile kenne ich dich und wir kennen uns ja recht gut, aber damals kannte ich das nicht. Und du hast mich so angeschrieben, als wären wir einfach schon Kumpels, schon immer gewesen und fahren ja beide Fahrrad. Und also für mich war klar, wir kennen uns, aber ich hatte keine Ahnung, wer da schreibt. Ich hatte keinen blassen Schimmer. Aber ich habe nur gesehen, ey, Kunde droht mit Auftrag. Ich hatte natürlich Bock, das zu machen, logisch. Und Und ich bin da um 6 Uhr morgens zu eurem Hoteleingang gefahren und habe gedacht, ey, wenn hier jetzt keiner steht, dann war das halt eine geile Verarschung, keine Ahnung. Und dann saß da dieser bärtige Typ in der Auffahrt. Ich so, oh Gott, was ist denn hier los? Aber ich muss sagen, wir hatten einen guten Tag, einen sehr produktiven und es war der Beginn einer langen Leidenschaft.
Das stimmt, es war wirklich genau so und das war so witzig auch. Ja, wir kannten uns ja wirklich gar nicht. Aber wie du sagst, wer mich kennt, der weiß, ich kommuniziere eigentlich immer so.
Ja. Ja, genau. Voll raus. Aber nochmal zurück zu Highbike und die ersten E-Bikes auf der Messe. Ich meine, ich bin ja auch da vorbeigekommen und also bei mir hat zu dem Zeitpunkt das wirklich so einen Würgereiz ausgelöst. E-Bike ging gar nicht zu der Zeit, also bei, ich würde mal sagen, bei fast allen. Und jeder, der jetzt halbwegs normal tickt, muss das ja so ein Messefeedback aufnehmen und sagen, ey komm, wir vergessen das, schieben das Ding wieder in die Lagerhalle und machen wieder normale Fahrräder. Aber Highbike ist so konsequent dran geblieben gegen jeden Markttrend. Wer war da so visionär und hat das gesehen, dass da was kommt?
Also das ist gut, dass du sagst, weil das ist tatsächlich genau so gewesen. Es gab selbst in den eigenen Reihen viele Skeptiker, die einfach gesagt haben, nee, das ist nicht das Ding. Wir müssen damit aufhören. Aber da war zu dem Zeitpunkt schon zu viel Hirnschmalz drin. Also bei dem Rad hatten wir ja damals den Motor nach oben gedreht und hatten den Aluminiumrahmen um den Motor gebaut. Das heißt, andere Marken hattest du immer das Gefühl, das ging noch bis mindestens 2014 gab es solche Räder oder 2015 sogar, wo du das Gefühl hast, du guckst das Rad an und die Produktmanager oder Produktdesigner haben sie gesagt, ja, wir haben jetzt ein Mountainbike, na fuck, jetzt haben wir hier noch so einen komischen Motor, na, den hängen wir da einfach dran. Also die haben sich wenig Mühe gegeben für dieses neuartige, neue Produkt, E-Bike oder E-Mountainbike, haben sich schon Mühe gegeben. Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Da hat halt so dieses Quäntchen Leidenschaft einfach gefehlt. Und ich weiß noch ziemlich gut, das war im Herbst 2011. Da hatten wir damals bei Highbike einen großen runden Tisch. Da wurde dann über die Marketingstrategie 2012 geredet und 2013 geredet. Und damals war das Team, ich würde sagen, 70-30 geteilt. 30% pro E-Bike, 70% pro Pushbike, Analogbike, herkömmliches Fahrrad. Und bei den 30% sagte dann irgendwann einer, zu denen natürlich auch die Chefin, also Susanne Puello gehörte und der Alexander Tuspas war damals sehr treibend in dem Bereich bei uns, war ein externer Designer, der da sehr, sehr, sehr viel gemacht hat. Und plötzlich sagte irgendjemand am Tisch, also passt auf Leute, wir können das jetzt so weiterlaufen lassen, dann wird es irgendwie vielleicht gut oder wir nehmen alles Marketingbudget, was wir für normale Fahrräder haben, und schmeißen das in den Topf für E-Bikes und machen nur Vollgas-E-Bike. Und die Rechnung ist tatsächlich aufgegangen, muss man sagen. Also sowohl in den Medien war Highbike plötzlich ultra vertreten. Die Leute haben die Bikes gefeiert. Und es waren ja auch ich sage jetzt mal bis 2015, gab es auf weiter Flur ganz wenige E-Mountainbikes, die auch optisch dem Ganzen irgendwie das Wasser reichen konnten. Das änderte sich dann irgendwann, als zum Beispiel der Brose-Motor kam mit Rotwild in Kooperation oder als das Specialized Levo kam. Da änderte sich das dann ein bisschen und dann schwappten ja immer mehr geile Bikes rein, genau.
Ja, klar, da kamen dann, wie soll ich sagen, Brands, die Marktpower hatten, ne, das Thema anzuschieben und wenn dann, ja, du sagst es, wenn jemand wie Specialized oder so das macht, dann wird das ein bisschen salonfähiger. Wobei man muss sagen, ich finde, Highbike hat das, oder machen die eigentlich bis heute, durch ihr aggressives optisches Auftreten machen die es eigentlich ganz gut. So, also die Räder sind ja auch immer noch gut vertreten, ob die jetzt gut sind, ist mal was anderes. Aber ja, einfach, die haben es verstanden, das Produkt schmackhaft zu machen, so der Meute. Wobei das heute natürlich schwierig geworden ist, ne? In der Fülle der Räder, die es am Markt gibt.
Ja, heute ist es viel schwieriger. Heute gibt es halt, weißt du, damals hattest du eine Bosch Active Line. Da kam irgendwann mal eine Bosch CX dazu. Und dann ging es mal los. Naja, hat es vielleicht mal Yamaha-Motor und einen Brose-Motor. Ja, da gab es noch keinen Shimano-Motor. Der kam auch erst deutlich später. Da gab es noch keinen DJI-Motor oder Polini-Motoren oder wie sie alle heißen. Das heißt, es war überschaubar alles. Und heute ist es viel differenzierter, es gibt viel, viel mehr, es gibt viel, viel tolle Bikes. Ich sage immer so, jede Marke hat ein durchdachtes, gutes E-Mountainbike. Die unterscheiden sich dann halt so ein bisschen, du kennst es selber, du fährst auch sehr, sehr viele verschiedene Bikes in der Geometrie oder eben im Preis natürlich, im Motor. Dann, aber letztendlich grundsätzlich sind die Bikes erstmal alle auf einem sehr, sehr, sehr hohen Level. Und was Highbike gut macht oder sehr gut macht, meiner Meinung nach, ist, sie sind sehr konsequent im Bereich Design. Und ich finde, es ist schon geil, wenn du hinschaust und sofort weißt, ah, ist ein Highbike oder ah, ist ein Porsche. Du guckst hin und weißt halt, das ist es. Und ich glaube, das ist schon, also da schlägt halt auch mein Designerherz, das ist wichtig.
Ja, absolut. Und mittlerweile gibt es ja auch viele Brands, die auch wirklich nur noch E-Bike machen, ne? Also da, das ist ja wirklich eine krasse Entwicklung. Ich glaube, viele Fahrradhändler werden ja auch sagen, wir verkaufen so gut wie gar keine Biobikes mehr. Also Biobike, der Ausdruck ist ja auch furchtbar. Ich finde ja,
Ah, den
eine,
Biobike mag ich auch gar nicht. Furchtbar, furchtbar.
auch Analogbike mag ich eigentlich nicht, aber irgendwie muss man ja im Gespräch, das so deutlich machen, damit man weiß, über was man spricht. Also ich spreche unter Kumpels, sagen wir mal E-Bike und Mountainbike, aber kann auch irreführend sein. Ich weiß nicht. Wie sprichst du darüber, ohne jemanden zu verletzen?
Es
Ja.
ist tatsächlich irreführend. Also ich finde Biobike ganz furchtbar. Ich finde analog und digital irgendwie okay. Krass ist, wenn ich aus einem Presscamp von Specialized komme, dann rede ich nur noch von E-Bikes und Pushbikes, weil da jeder von Pushbikes redet, wenn es um Bikes ohne Motor geht. Aber das hört mein Chef tatsächlich nicht gern, weil der sagt, oh, das ist kein Schieberate und so. Hat er
Ja,
ja auch recht.
genau.
Also ich glaube, ich in meinen Artikeln spreche ich einfach von der motorlosen Variante oder von normalen Fahrrädern oder einfach vom Mountainbike und
Ja.
vom E-Mountainbike. So versuche ich es zu machen. Ja.
Ich war gerade in Italien, haben wir eine Reisestory fotografiert und da hatten wir einen italienischen Fahrer dabei und ich weiß jetzt, wie die normale Mountainbikes auf Italienisch heißen. Weißt du
Jetzt
das auch?
kommt's.
Ja, das ist
Nee.
Bicicletta
Bicicletta muscolare. Okay.
muscolare, Kollege. Ja, nichts mit Engine hier, muscolare.
Aber ich weiß, wie Elektrozaun auf Italienisch heißen. Jetzt lachst du dich gleich tot. Das heißt nämlich Elettrico.
Elektriko. Ah.
Elettrico. Ich habe sogar ein Schild hier irgendwo. Ich könnte es dir sogar zeigen, aber ich, ja.
Elektriko, das gefällt mir. Also, du hast viele Spitznamen, ne? Schredderico, Elektriko. Das bietet sich aber auch an, da aus dem Namen was zu basteln. Aber wenn ich schon mal hier so einen Fachmann in der Leitung habe, es gibt ja so viele Fachbegriffe, die beim E-Bike immer rumwabern und die wichtig sind. Und die Leute sagen, boah, wie viel Watt hast du und so. Worauf kommt es denn an? Oder was ist was? Also, es gibt ja Drehmoment, es gibt Newtonmeter, es gibt Watt. Es gibt die Modulation. Können wir da mal Licht ins Dickicht bringen? Also, was ist?
Können auf
Ja.
jeden Fall Licht ins Dickicht bringen. Also wir haben zum einen, also wichtig ist, wenn du dich für einen Motor entscheidest, ist erstmal wichtig, wie viel maximales Drehmoment, das wird in Newtonmeter angegeben. Das
Genau,
ist quasi,
Drehmoment und Newtonmeter ist im Grunde dasselbe, ne?
genau, also das ist nur die
Die
Maßeinheit.
Maßeinheit,
Newtonmeter ist
ja.
die Maßeinheit für maximales oder für Drehmoment. Und Drehmoment gibt dir quasi an, wie stark der Motor schiebt bei niedriger Kadenz, also Trittfrequenz. Das heißt, das ist eher so, hast du viel Newtonmeter, dann hat der Motor auch bei niedriger Trittfrequenz recht viel Punch. Ja, also da ist das wichtig,
Könnte
gerade
man
so
das
im
so mit
technischen
PS
Abriss.
beim Auto vergleichen?
Ich glaube, das ist bei Autos ist es doch, glaube ich, auch das Drehmoment. Da gibt es ja, also dieses Anzugsmoment, glaube ich, ist es auch beim Auto, oder? Ich
Ja.
bin da jetzt nicht ganz so. Aber wie gesagt, und Watt, das ist die Leistung. Und das ist dann eher so das, wenn du so vor dich hinfährst und der Motor schon schiebt und du eine gewisse Geschwindigkeit hast, also du fährst einen langen Uphill hoch, eine Forststraße, und um den schnell hochzufahren, brauchst du wiederum Leistung, also Watt. Und wenn du jetzt einen Motor hast, wie gutes Beispiel ist der Bosch CX versus Bosch SX, der eine hat 55 Newtonmeter maximales Drehmoment, aber 600 Watt Leistung. Der andere hat 85 Newtonmeter Drehmoment und oder mittlerweile mit dem Update dann über 100. Also sagen wir jetzt einfach mal 85 Newtonmeter maximales Drehmoment, aber auch 600 Watt Spitzenleistung. Dann wirst du den Forstweg mit beiden Motoren ungefähr gleich schnell hochfahren, weil beide 600 Watt Spitzenleistung haben. Du wirst aber nicht im technischen Uphill, wo alles langsamer ist und du viel mit On-Off agieren musst, da wirst du mit dem SX nicht so schnell sein wie mit dem CX. Also das sind mal so die Fakten, die wichtig sind. Dann haben wir noch
Ja,
Wattstunden,
dann
also
braucht
Zeit.
kein Mensch den SX-Motor,
Das würde ich so nicht sagen, weil der SX-Motor hat halt den Vorteil tatsächlich, also es hat halt so alles so seinen Vor- und Nachteil. Der SX hat halt den Vorteil, also man braucht ihn vielleicht nicht zwingend im E-Mountainbike, das könnte man jetzt diskutieren, aber im Gravelbike oder im Roadbike ist es halt mega gut, wenn du nicht dieses, also das Drehmoment beschleunigt dich quasi sehr schnell auf diese 25. Und wenn du da weniger hast, dann ist das alles ein bisschen smoother und ein bisschen harmonischer oder homogener, fühlt sich mehr nach motorlosem Fahrrad an, also oder nach normalem Fahrrad an. Und das ist halt bei so einem Gravelbike schon cool, weil sonst bist du mit den schmalen Reifen, bist halt sofort bei 25 und dann.
Ja, okay,
Also.
aber ich könnte ja jetzt in meiner App oder was ein bisschen runterregeln oder fahre nur im Eco-Modus. Ne? Also ich.
Könnte man machen, aber ich glaub trotzdem, der Vorteil von weniger Drehmoment im Motor ist natürlich auch, er braucht weniger Strom. Damit kannst du einen kleineren Akku verbauen. Damit wird dein Rad wieder leichter. Das
Ja.
sind ja genau die Vorteile von Light-Support-Motoren wie TQ, HPR60, HPR50, Fazua Ride 60, Bosch SX, dass du halt mit der weniger Leistung oder mit dem weniger an Leistung und Drehmoment kannst du kleinere Akkus verbauen und damit kriegst du leichtere Bikes. Und das ist schon wichtig.
Ja, ist witzig. Ich hatte vor einigen Folgen den Guido Tschuck auch hier mal zu Gast. Ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast. Ach nee, du hörst ja keine Podcasts, sorry.
Das ist wirklich verrückt, gell?
Ja, und der ist ja auch so ein Verfechter, so ein bisschen wie ich. Der sagt, ey, Leistung, Reichweite kann nicht genug sein. Und dann sagt er auch, guck mal, Dennis, du gehst in ein Autohaus und dann sagt dir der Verkäufer, hier ist ein Porsche mit 500 PS und mega geile Karre. Wir haben denselben auch mit 50 PS. Kostet ein bisschen mehr, können sich jetzt aussuchen. So, wer nimmt denn dann den mit 50? Aber gut.
Bin ich vollkommen dabei. Ich bringe auch total oft gern das Beispiel mit Autos. Und ich sage auch immer, wenn Leute zu mir sagen, sie fahren nur im Eco-Modus, sage ich immer, hey, ich kaufe mir auch keinen Porsche, um Sprit zu sparen. Aber das ist halt natürlich, es gibt unheimlich viele Leute, die in den unteren Unterstützungsmodi unterwegs sind. Ich persönlich fahre eigentlich nur Turbo oder Boost, also maximalen Support vom Motor. Ich habe jetzt angefangen, nach dem Update bei Bosch auch den EMTB Plus Modus zu fahren, aber einfach aus dem Grund, weil der noch mal ein bisschen anders ist als Turbo. Der hat ein bisschen einen geileren Extended Boost, also der schiebt ein bisschen cooler nach. Du kannst ihn einstellen und auch die Traktionskontrolle, sage ich mal, ist noch mal ein bisschen besser als im unter Vollgas.
Aber grundsätzlich so ein Tipp, wenn du in den Laden gehst und kaufst dir ein Rad und willst was mit vielen Newtonmeter, musst du auch darauf achten, dass da entsprechend die Wattleistung auch dahinter sind. Sonst bringt es ja auch nichts, ne?
Ja gut, das sind aber die
Haben
Motoren
die eh,
sowieso.
ne? Ja.
Also das haben die eh. Also die Motoren, man einigt sich ja aktuell oder man versucht sich ja aktuell so ein bisschen auf Zahlen zu einigen. Da geht ja die ZTV so ein bisschen voran und sagt, ich glaube, 750 Watt Spitzenleistung und 105 Newtonmeter maximales Drehmoment, 100 Newtonmeter maximales Drehmoment. Und da kannst du natürlich die Uhr nachstellen, dass wir in 3 Jahren oder so haben die Motoren einfach alle diese Zahlen, was ich persönlich gut finde, weil dann kommen wir endlich mal runter von dieser unsäglichen Diskussion über Zahlen, Leistungsdaten von E-Bike-Motoren und können uns wieder auf das konzentrieren, um was es geht, nämlich um das Bike. Und das wird auch schön.
Ja, finde ich auch. Aber was macht dich so sicher, dass das so kommen wird? Also ich als Motorhersteller würde immer versuchen, noch einen draufzusetzen, um zu zeigen, ey, wir haben die beste Technik, wir haben die meiste Leistung, vielleicht sogar am leichtesten.
Ja, das verstehe ich vollkommen. Da gibt es ja jetzt auch aktuell, also ich meine, diese freiwillige Leistungsbeschränkung, die ist jetzt quasi mal eingebracht bei der EU. Und wenn das natürlich dann so kommt und abgezeichnet wird, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die Motorenhersteller alle irgendwie diese Zahlen nehmen. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Also es gibt ja auch jetzt einen neuen Mahle-Motor, der direkt mal mit mehr höheren Leistungsdaten an den Start geht. Es gibt das Specialized Levo, was mit höheren Leistungsdaten da ist. Es gibt DJI, was deutlich mehr Leistung hat. Wichtig ist für uns, glaube ich, dass der Status Fahrrad bestehen bleibt für das E-Bike. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Sicher bin ich mir natürlich nicht, weil letztendlich bin ich bei dir. Wenn ich ein Motorenhersteller wäre, dann würde ich auch immer versuchen, irgendwie das cooler zu machen als andere, weil sonst kann ja der Hersteller auch einfach den anderen Motor nehmen und nicht
meinen. Ja, absolut. Nee, aber im Grunde bin ich bei dir. Also eine Leistungsbeschränkung, glaube ich, macht Sinn. Gerade was du sagtest, Status Fahrrad, ne, dass wir auch in 1, 2, 3 Jahren noch im Wald Fahrrad fahren dürfen. Ne. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den viele vergessen bei diesem sowieso E-Bike-Wahn. Ich hatte, das ist schon 1, 2 Jahre her, war ich mit Kumpels im Wald fahren und wir haben ja hier sehr viel Probleme mit Forst- und Naturschutzbehörde und dies, das. Und dann überlegt man immer, wie würden Lösungen aussehen. Und das sind jetzt alles so normale Mountainbiker, also die fahren wenig E-Bike. Und da sagte einer, ja, einfach E-Bikes verbieten, dann ist das Problem wieder weg. Und so hart das klingt, er hat nicht ganz Unrecht. Und wenn wir das im Hinterkopf behalten, also ich bin jetzt nicht dafür, E-Bikes zu verbieten, aber dass man vielleicht so einen Deckel drauf macht, ne, was die Leistung angeht und so weiter. Ich glaube, das ist wirklich dringend notwendig, um ja, Status Fahrrad zu retten, dass wir im Wald weiter biken können.
Ja, also das sehe ich auch ganz genauso. Natürlich ist das eine steile Ansage, E-Bike verbieten und fertig. Aber weil letztendlich ist das ja das, was die, also man muss es ja weiter betrachten. Das E-Bike ist ja eigentlich die Triebfeder der Mobilitätswende. Das muss man ganz klar so sagen. Das ist nicht das Elektroauto oder Elektromotorrad, das ist das E-Bike. Und aber ja, wir ich glaube, so ein bisschen Regularien, damit mit der Status da bleibt, akzeptiere ich auf jeden Fall gern. Ich habe auch gar kein Problem damit, wenn die Zahlen noch weiter runtergehen würden, dann ich habe auch Spaß mit einem Light Support EMTB. Also von der Seite her bin ich total d'accord damit, auf jeden Fall.
Ja. Also die Aussage war ja auch nur darauf bezogen, den Trouble im Wald, wie man dem entgeht. Und es stimmt, also ich glaube, das stimmt wirklich, wenn ich im Wald Fahrrad fahre, 90% der Leute, die mir entgegenkommen, sind E-Biker oder 80. Egal.
Ja auch einfach immer mehr, ja.
Ja, es macht ja auch voll Spaß. Also ich meine, ich kenne wirklich fast keinen, ich kenne eigentlich nur einen Menschen, der lieber normales Fahrrad fährt als E-Bike. Und das ist ja, das ist schon beachtlich, wenn jeder, der mal drauf...
Das ist Jan Ulrich, oder?
Nee, den kennst du auch. Das ist unser Freund Maximilian Topp.
Ach stimmt, ja, das stimmt. Ja. Der Max fährt tatsächlich lieber normales Mountainbike. Aber dazu noch ganz kurz eine Episode. Zu Zeiten bei Highbike war ich auch immer bei 1, 2, 3, 4 Events als Aussteller mit und habe Räder verliehen. Und da kamen dann immer viele Leute und sagten dann so, ja, ich würde das vielleicht mal ausprobieren, dieses E-Bike. Kann ich mir mal eins ausleihen und so? Und dann habe ich das immer hingegeben. Die konnten das natürlich ausleihen, sind losgefahren. Es war ihre erste Fahrt mit dem E-Bike. Und es kam keiner, wirklich keiner zurück und hat gesagt, das ist scheiße, das will ich nicht haben. Die waren alle begeistert. Und es macht ja auch einfach Spaß. Das muss man ganz klar so sagen. Macht Spaß. Und deswegen hat es halt so viel Erfolg. Das ist ganz einfach.
Ja. Also da müssen wir gar nicht drüber reden. Ist so.
Genau.
Ja, ist so. Wir haben jetzt am E-Bike noch eine weitere Kennzahl, also die Wattzahl der Batterie. Aber die das glaube ich, genau. Das ist, glaube ich, selbsterklärend, ne? Je mehr, desto länger. Ganz einfach.
Je mehr, desto länger, aber je mehr, desto schwerer. Und das ist
Ja.
natürlich, man muss einen Sweet Spot finden. Und ich sage da immer ganz gern, wenn jemand zu mir sagt, er braucht, also ein guter Freund von mir lebt in Garmisch, der sagt, ich brauche 1000 Wattstunden. Da habe ich immer gesagt, du spinnst, was willst du damit? Dann wiegt das Ding 25, 28 Kilo. Dann war ich einmal bei ihm zum Biken mit ihm. Und dann war es halt so, der musste erstmal 600 Höhenmeter hochkurbeln, bis er überhaupt am Trail war. Dann habe ich gesagt, ja klar brauchst du 1000 Wattstunden, weil sonst kannst du ja gar nicht fahren, ja. Aber
Ich würde umziehen.
ich würde auch umziehen, auf jeden Fall. Ich würde ins Mittelgebirge ziehen, weil
Ja.
da kann ich mit 650, 750 Wattstunden ganz weit fahren. Und man muss ganz klar sagen, wenn du ein modernes System nimmst mit einem 750er Akku zum Beispiel oder maximal einem 800er Akku, dann fährst du damit ungefähr Vollgas, ja, also kein Runterregeln, irgendwas. Fährst du wahrscheinlich 1500 Höhenmeter und 60 Kilometer Trail. Also wenn ich das mache, dann bin ich nach 60 Kilometer Vollgas Trail, da bin ich völlig leer. Da brauche ich auch keine Wattstunden mehr. Brauche ich keinen größeren Akku, der noch weiter kann, weil ich schaff's körperlich einfach gar nicht. Ich
Ja.
glaube, was viel, viel geiler wird, ist, wenn die Akkus kleiner werden, wir vielleicht 600 Wattstunden haben. Und dann aber eine Schnellladetechnologie haben, damit du den von 0 auf 100 in, sagen wir mal, 50 Minuten aufladen kannst, dann wird es richtig gut.
Ja, dann können wir hier gerade mal ins nächste Thema springen,
Ja.
weil es ist ja nicht so lange her, die Eurobike, und wer hat da tiefer in den Regalen der Hersteller gewühlt als ein Shredderico Hase? Was gibt's denn da zu berichten? Sind da Neuigkeiten am Horizont? Was Batteriegröße angeht, Reichweiten angeht, etc.
Oh nee, da gibt es tatsächlich wenig. Da gibt es gar nicht so viel. Es gibt halt im Moment Schnellladetechnologie von DJI. Das heißt, wenn du das haben willst, musst du irgendein Rad mit dem DJI Avionox Motor kaufen. Also da gibt es jetzt immer mehr. Es gibt das M-Flow, es gibt zum Beispiel, Kommensal hat eins vorgestellt, Forbidden hat eins vorgestellt, Rotwild hat ein Bike damit vorgestellt und noch ein paar andere mehr. Die waren noch auf der Eurobike. Spannende Bikes, coole Bikes, sogar Steppenwolf, du erinnerst dich aus den 90ern, ja,
Das hat mich sehr gewundert,
hat
ja.
was gebracht mit DJI. Auch spannend und hochinteressant. Die können auf jeden Fall schnell laden. Und wer es noch kann aktuell ist, die Core-Motoren bei Brose, also ehemals Brose, jetzt Core, die haben auch ein Schnellladegerät, die können auch recht schnell laden. Ist zum Beispiel verbaut im Specialized Levo im S-Works, da kriegst du es direkt mit. Und wenn nicht, dann kannst du es optional kaufen. Und ich sage immer ganz gern, wenn ich mit Herstellern rede, ich rede super viel mit Herstellern, weil die mich auch immer so fragen, hey, wo könntest du hingehen? Hast eine Idee? Was könnte man machen? Und dies und das. Und ich sage dann so, stell dir mal vor, du kaufst dein E-Bike und es ist per se erstmal gar kein Ladegerät dabei. Und du kriegst für, keine Ahnung, 49 Euro kriegst du das kleinste Ladegerät dazu, 2A, da lädt, was weiß ich, ein 800er Akku 8 Stunden oder 5 oder 6, keine Ahnung, es nuckelt halt ewig rum, bis das Ding voll ist. Aber für, keine Ahnung, 99 Euro kannst du schon einen 6A-Lader kaufen und für 169 Euro kriegst du halt den 12A Supercharger, was auch immer. Ich könnte mir vorstellen, dass das am Markt ankommt, weil es Ich hatte mal ein witziges Gespräch, für mich witzig im Nachgang, mit einem Ingenieur bei Bosch. Die hatten das neue Smart-System gebracht mit einer neuen Steckertechnologie. Das heißt, alte Ladegeräte waren nicht mehr kompatibel. Und sie hatten aber zeitgleich einen großen neuen 750 Wattstunden Akku gebracht. Und dann habe ich zu dem gesagt, warum habt ihr dann kein Ladegerät mit 6 oder 8 Ampere dazu gebracht? Dann hat er mich angeguckt und sagte, ja, wir haben eine Marktforschung gemacht, der 4A-Lader wird am meisten genutzt. Und da habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, ja, warum? Weil der bei jedem Rad einfach dabei ist.
Ja.
Und Bosch hat ja schon lange einen 6A-Lader im Programm. Für das alte System, für das neue haben sie es nicht. Und den konntest du im Aftermarket kaufen. Hat halt keiner, oder die wenigsten haben es gemacht, weil es nicht so Thema war. Aber seit DJI da ist mit dem Avionox, ist das wieder The oder ist das Thema. Schnellladen wird, glaube ich, das nächste große Ding auf jeden Fall.
Ja, und was finde ich auch oberüberfällig ist, ist eine standardisierte Ladebuchse.
Ja, 100% bei dir. Das
Also
ist ein
das finde ich so
Riesenthema, ja.
nervig, dass jeder da sein eigenes Süppchen kocht. Also wie geil ist es mittlerweile, dass sich fast alle Hersteller in anderen Bereichen auf USB-C geeinigt haben. Selbst die Päpste von Apple sind eingeknickt.
Ja.
Und warum funktioniert das nicht bei E-Bikes? Das wäre so unfassbar geil. Und dann wird auch dein Konzept mit den verschiedenen Ladegeräten ja auch voll Sinn machen, dass du sagst, ich kaufe mir das, weil ich brauche das jetzt und ich kann das auch mein Leben lang nutzen, egal welches Rad ich mir irgendwann mal kaufe. Ne, selbst wenn das sehr teuer ist, so ein Highspeed-Ladeding.
Ja, aber 100%. Ich meine, es braucht ja auch nicht jeder das Highspeed-Ladeding, ja? Wenn
Genau.
als Pendler, keine Ahnung, kommst abends von der Arbeit, da kann das Ding ja die ganze Nacht laden. Man muss natürlich auch sagen, langsam laden schont den Akku, schnell laden stresst die Akkuzellen. Also das heißt, du und ich, wir würden schnell laden, aber nach 3 Jahren oder nach 4 Jahren wird man wahrscheinlich sagen, oh, Akku hat nur noch 80% Leistung, müsste ich vielleicht mal austauschen. Viele Pendler oder Leute, die das einfach auf dem Weg zur Arbeit nutzen oder im Biergarten oder in die City, die interessiert das gar nicht, das Thema Schnellladen. Das ist aus unserer Sportbubble heraus. Da ist es aber einfach Thema.
Ja, absolut. Ich habe, was auch noch spannend ist, was Reichweite von E-Bikes angeht. Ich habe ja zwei mehr oder weniger identische E-Bikes. Auf einen fährt meine Frau, auf dem anderen fahre ich. Und dann fiel mir auf irgendwie, dass sie immer deutlich weiterkommt als ich. Und
Lass mich raten, du bist ein bisschen schwerer als sie, aber.
exakt, ich habe es aber tatsächlich, also ist schon ein bisschen her, die Story. Nicht, dass ich jetzt als Dummy hier stehe. Aber ich habe es darauf zurückgeführt, dass der Akku halt schon ein bisschen länger in Betrieb war. Also das Rad war auch deutlich älter und dann habe ich für recht viel Geld in einen neuen Akku investiert und das Problem wurde nicht gelöst. Ja, und du hattest recht, Rico. Das liegt einfach daran, dass ich einfach mal wahrscheinlich 10, 15 Kilo mehr oder noch mehr auf die Waage habe. Also es ist wirklich bei E-Bikes und Reichweiten voll das Thema. Wie viel Gewicht habe ich am Mann und am Rucksack und so. Und das ist krass, ja.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Gewicht ist, je leichter das System ist, desto weiter kommst du. Also, wenn ich hier mit meiner Frau E-Bike fahre, geht es mir genau wie dir. Ich bin fast rot und sie hat noch 3 Balken. Ja,
Ja, ist so.
das ist so.
Du
Genau.
bist ja auch noch fetter als ich.
Ja, natürlich, natürlich. Aber es sind aber Muskeln, ja, hallo. Und
Ja, das
du bist dafür größer.
sind nur Muskeln bei uns, natürlich. Aber hattest du denn auf der Eurobike so einen Moment, wo du sagst, boah, what the hell, was geht hier ab? Wie geil ist denn das jetzt?
Ich hatte eher das Negativ-Erlebnis tatsächlich.
Ist ja auch ein what the hell. Ja.
Ja, also es war wirklich ein What the hell. Und zwar, wir haben auf der Eurobike so versucht, so Sammelartikel zu machen, immer so 3 Dinge logisch zusammenzufassen. Also 3 Bikes mit DJI-Motor oder 3 neue Bikes mit CX-Motor, Bosch CX-Motor. Und da hatten wir schon ein Rad, hat ein Kollege fotografiert und da habe ich so gesagt, wir waren, glaube ich, in Halle 11. 11.0, glaube ich. Und dann habe ich so gesagt, na komm, dann gehen wir jetzt los und suchen uns 2 coole Bikes mit CX-Motor, die porträtieren wir und da haben wir den nächsten Sammelartikel. So. Dann sind wir durch die erste Halle gelaufen. Ich weiß wirklich nicht mehr, ob es die 11.0 war, 11.1. Also wir sind durch die erste Halle gelaufen. War nichts Cooles Neues mit CX. Wir sind durch die zweite Halle gelaufen. Da war auch nichts mit Bosch CX, was neu war. Dann sind wir in die dritte Halle. Haben ein furchtbares Rad gefunden mit Bosch CX. Das haben wir dann genommen, weil das halt klickig war und haben noch ein drittes dann gefunden.
Wie war das
Und
klickig?
ja, klickig. Also
Das ist geiler Ausdruck.
wenn du halt weißt, das ist so abgedreht,
Ja,
das
verstehe
lesen
ich.
die Leute, das wollen die sehen.
Ja.
Und das ist bei uns dann klickig.
Klickig.
Und genau, das war so ein Hardtail zum Graveln, Carbonrahmen, Thermoplast war das sogar, irgendwie ganz wild. Und für mich war das halt so verrückt, weil im Normalfall läufst du durch die Eurobike und du drehst dich nur zweimal im Kreis und hast 5 neue coole Bikes gefunden. Und das war dieses Jahr überhaupt nicht so. Es war eher so, dass die ganzen oder viele Marken mit Strahlkraft gar nicht da waren. Es waren natürlich immer noch so geile Marken wie Rotwild da oder Nikolai waren da, Bosch war da, also waren schon viele, viele da. Aber eben viele auch nicht. Und dann steht halt in der Halle, wo du gewohnt bist, dass das eigentlich nur so die Creme de la Creme ausstellt, stehen dann halt plötzlich irgendwelche Zulieferer aus Asien mit ihren Ständen, wo du gar nicht genau weißt, was bietet ihr eigentlich jetzt alles an?
Ja.
Und das war für mich wirklich schwierig auf der Eurobike dieses Jahr. Und das Konzept, ich glaube, man muss es irgendwann mal ernsthaft hinterfragen. Ja.
Ja, ich hatte die Diskussion auch kurz mit Tobi angesprochen in einem der letzten Podcasts. Ich finde, dass da die großen Hersteller, die du auch gerade angesprochen hast, die alle nicht da waren, ich glaube, die machen da einen großen Fehler, dass sie alle nicht da sind. Man könnte ja auch mal mit einem kleineren Setup kommen. Man könnte vielleicht auch mit der Messe mal sprechen, dass die vielleicht die Preise so ein bisschen mal reduzieren in so schwierigen Phasen. Weil ich glaube, wenn die Großen nicht da sind, wie du gerade auch gesagt hast, dann verliert das Ganze an Relevanz. Und wenn das an Relevanz verliert, dann verschwindet es irgendwann. Und dann haben wir die letzte große Messe der Welt auch nur noch in Asien. So, was wollen wir denn noch alles nach Asien auslagern, frage ich mich. Und da, glaube ich, sind alle ein bisschen in der Verantwortung, auch hier den Standort zu stärken, indem man einfach sagt, ja gut, wir sind einfach mal eine Big Brand, ich nenne jetzt mal Trek oder so. Wir müssen ja nicht eine halbe Halle mieten, wir können es ja machen wie Rotwild. Die hatten ja auch einen relativ bescheidenen Auftritt, also bescheiden in Form von Quadratmetern. Der Auftritt war
Ja,
schon geil,
der war geil,
aber
ja.
das reicht ja. Also man muss ja nicht mehr nur Größe zählt, nee, auch Technik, ja, das erzählen sie dir in der Pubertät ja schon.
Ja, da bin ich total bei dir. Und ich sehe es ja ganz genauso. Und das Verrückte war ja dann letztlich auch, du hast ja trotzdem von jedem Hersteller, die Leute waren ja trotzdem da.
Genau, das
Das
finde ich
bedeutet,
das Fiese an der Sache.
genau, das ist super fies, weil die kleinen Hersteller, die bezahlen dann die Show, damit sich die Großen treffen können. Das ist halt irgendwie nicht so ganz fair und ich bin da voll bei dir. Ich fände es absolut richtig, wenn einfach alle Hersteller wieder hingehen würden, gern mit einem kleineren Setup. Vielleicht muss man über die, klar, mit der Messe reden, dass die Preise fallen, dass vielleicht ist auch der Zeitpunkt nicht der richtige, weil man hat sich dann so beklagt, dass an den Publikumstagen so wenig Endverbraucher da waren und ich habe die angeschaut und habe gedacht, naja, was macht ihr denn bei 35 Grad im Sommer? Da gehe ich ins Freibad und nicht in eine Messe. Ja, also
Ja.
brauche ich die Messe halt eher im Oktober oder November, wenn man sich halt wirklich auf die neuen Sachen auch dann freuen kann, die dann vielleicht 3 Wochen später im Handel sind und nicht wie jetzt, wenn der Endverbraucher hingeht und sagt, oh ja, das Rad finde ich gut, wann kann ich es kaufen? Ja, nächstes Jahr.
Ja.
Hallo? Was ist das für ein Quatsch?
Exakt. Und ich weiß auch nicht, wie die Eintrittspreise waren. Ich weiß nur, wie sie waren für Fachbesucher. Und wenn ich ein Radhändler bin und sowieso eine schwierige Lage habe und ich weiß, ich entdecke da nicht die krassen Neuheiten, dann lege ich nicht 100 € für ein Tagesticket hin. Muss man auch mal die
Absolut.
Kirche im Dorf
Ja,
lassen.
absolut viel zu teuer, viel zu teuer. Und was, glaube ich, ein Riesenproblem ist, du kennst die Eurobike auch noch in Friedrichshafen und du kennst auch die ältesten Eurobikes-Shows, ja. Was war damals anders? Damals waren eigentlich fast nur coole Mountainbike-Marken da. Das heißt, auch ein cooles Publikum. Also, ja, Mountainbikende, die sind einfach ein bisschen anders als jemand, der sich für ein Trekkingrad interessiert. Und jetzt versucht aber die Eurobike den Spagat zu machen, sich als Mobilitätsmesse aufzustellen. Und da hast du plötzlich urbane Bikes, du hast Mountainbikes, du hast Rennräder, du hast Gravelbikes, du hast Fahrzeugkonzepte, Cargo-Bikes, und genau diese Fahrzeugkonzepte mit 4 Rädern, die dann eigentlich schon wieder Autos sind, dann fragt sich natürlich auch der Kunde, der da hinkommen soll und das bestaunen soll, was soll ich denn auf einer Automesse? Ich will doch nur Rennräder sehen oder ich will doch nur Mountainbikes sehen. Also sprich, vielleicht macht es auch Sinn, die Eurobike zu separieren in 2 Messen, einmal in eine, sagen wir mal, einfach in eine sportliche Eurobike und in eine urbane Eurobike, ja, macht vielleicht ja Sinn. Dann hast du halt das Publikum, was sich mehr für Trekking und Fahrzeugkonzepte interessiert. Vielleicht lagert man die wirklich dann an die IAA zum Beispiel an in München. Keine Ahnung, es sind ja reine Gedanken nur, aber da muss was passieren, weil so, es war für mich so ein Schlüsselmoment. Normalerweise, ich bin immer Mittwoch, Donnerstag, Freitag auf der Messe und ich komme mit der S-Bahn dort an und steig aus der S-Bahn aus und da ist es eigentlich so, du machst den Schritt auf den Bahnsteig und dann stehst du schon in der Menschenschlange und wirst quasi auf die Rolltreppen hochgeschleust, da sind 3 nebeneinander oder 2 und dann gehst du in dieser Schlange durch den Einlass und bis du irgendwann mal in der Halle bist, warst du eigentlich die ganze Zeit in dieser Menschenschlange. Das war Mittwoch und Donnerstag war das noch so. Am Freitag gehe ich auf diesen Bahnsteig, gehe auf die Rolltreppe und war allein. Also, ich war allein und ich war nicht 23 Uhr da oder 7 Uhr frühs. Ich war einfach zur gleichen Zeit wie die Tage davor da und die Jahre davor. Und das war für mich so ein Aha-Moment. Das war krass. Aber positiv vielleicht zu sagen, es gab trotzdem ein paar wirklich spannende, coole Bikes. Ich muss es einfach nochmal nennen. Das Rotwild ist wirklich ein klasse Rad. Da finde ich echt, das finde ich wirklich cool gemacht. Das Kommensal ist super cool gemacht gewesen. Es gab so kleine Sachen wie, das ist jetzt ein, das, du wirst jetzt wahrscheinlich total lachen und manche der Zuhörenden werden sagen, was ist denn mit dem Kopf, wo steht der?
Wen haben sie denn da eingeladen?
Was halt auch ein richtig geiles Ding war, wir kennen ja alle den Schwalbe Aerotanschlauch.
Ja.
Ja, und der Schwalbe Aerotanschlauch ist ja besonders leicht und der hat konstruktionsbedingt die Halterung für das Ventil ohne Gewinde. Das bedeutet, der wird quasi nur durch die Felge gesteckt und dann hält der. Funktioniert ja auch. So, wenn du aber jemand bist, der viel Bosch-Bike fährt und der sich sagt, hey, cool, als Ersatz, wenn mein Schlauch kaputt ist oder so, habe ich einen Aerotanschlauch dabei, weil der wiegt nur 80 Gramm oder geht sogar noch leichter, nur damit ich gut heimkomme, ja. Und dann passiert es, du hast einen Platten am Hinterrad, ich baue meinen Aerotanschlauch rein, denke, ja, super cool, tralala, mach alles fertig. Und aufgrund des fehlenden Gewindes funktioniert was nicht mehr? Die Motorunterstützung.
Weil scheiße.
Weil ich den Magneten für den Speedsensor nicht draufschrauben kann. Und das ist mir tatsächlich Anfang letzten Jahres mal passiert. Und dann habe ich bei Schwalbe meinen Kontakt angerufen und gesagt, hey, das geht überhaupt nicht. Ich musste heim mit ohne Motorunterstützung fahren, weil ich meinen Speedsensor-Magneten nicht aufschrauben konnte. Und da hatte der mir damals schon geleakt, ja, wir arbeiten dran und das ist nicht ganz einfach, weil es konstruktionsbedingt wohl ein bisschen schwierig ist. Und der wurde jetzt auf der Eurobike vorgestellt, Aerotanschlauch mit Gewinde an der Ventilhalterung. Das fand ich auch beeindruckend gut. Das ist so ein kleines Ding. Habe ich mich super drüber gefreut. Habe ich gleich mir hier einen schicken lassen, damit ich einfach einen habe für den Rucksack. Finde ich schon cool.
So kann man auch mit kleinen Sachen dem Rico eine Freude machen.
Ja.
Das gefällt mir, dass du so durch 24 Fußballfeld große Messehallen schleifst und dann den Schlauch mit nach Hause bringst. Geil.
Das ist gut, gell?
Ja.
Den habe ich vor allen Dingen nicht mal mit heimgebracht. Den haben sie mir erst schicken müssen, weil sie keinen auf der Messe haben. aber lustige Geschichte auf jeden Fall, ja.
Aber hättest du das nicht mit einem Kabelbinder oder einem Stück Tape mal eben an eine Felge machen können für einen Heimweg?
Naja, das ist, da du ja der MacGyver unter den Fahrradfahrern bist, du hast das alles immer dabei. Ich habe auch einen guten Freund, der hat auch sowas alles dabei. Aber der hat dann im Gegensatz zu mir einen 30-Liter-Rucksack bei jeder Tour dabei. Ich fahre gern ohne Rucksack. Ich habe keinen Kabelbinder dabei.
Du fährst ohne Rucksack, aber gern mit dem Freund, oder?
Ja, genau, weil der alles dabei hat. Ja, aber ich habe tatsächlich weder Kabelbinder noch Klebeband dabei. Und ich war halt wirklich, ich konnte den Magneten nicht montieren und bin ohne Motor heimgefahren. Das war damals tatsächlich so. Aber jetzt wird's anders.
Jetzt wird alles anders. Krass. Ja, aber ich glaube, ein Problem auch an Eurobike grundsätzlich ist einfach dadurch, dass wir, ich meine, du arbeitest in diesem Online-Business, dadurch haben die Hersteller auch nicht mehr so viel zu präsentieren, ne? Weil alles wird schon sofort nach Präsentation durchs Netz getrieben und dann ist auf der Messe einfach nicht mehr so wie früher so ein Neuheitenspektakel. Und vielleicht wäre das doch mal ein Ansatz, dass die Big Player, so 10 Hersteller, sich verabreden, ey, wir launchen alle ein Bike auf der Messe. Was meinst du, was da los wäre?
Das wäre der absolute Knaller.
Das wäre so geil, oder?
Ja, das wäre richtig gut. Also das ist eine super geile Idee. Finde ich mega gut. Ja, das wäre sicherlich ein richtiges
Highlight. Das müssen wir mal einbringen bei den richtigen Menschen. Ja,
ja, das können wir ja machen. Ja, spätestens beim Bock auf Ballern können wir das machen.
Mach das. Jetzt kann ich dir meine Horrorstory von der Messe erzählen. Ich habe auch eine persönliche. Du hast mich eben auf meine Mütze angesprochen, die ich aufhabe, gerade hier zu unserem Podcast. Quor. Das ist ja, wie du schon richtig gesagt hattest, der Brose-Motor heißt ja jetzt so. Mhm. Richtig? Ja, genau. Mhm. Wusste ich bis dahin nicht. Und Brose ist ja schon immer, oder nicht schon immer, aber schon lange ein Kunde von mir und so. Und vor der Messe habe ich mit dem Andi gesprochen. Er sagte, Dennis, wir sind auch wieder da, logischerweise. Wir machen dann und dann eine Standparty und komm doch vorbei, fotografierst einen Stand. Wir brauchen auch Bilder von der Party und so. alles klar. Ich so, ja, super, läuft, mache ich gerne. Und dann hat er mir per WhatsApp die Standnummer durchgeschickt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, F13G09, so, ne? Ich habe das, ja, genau, ich habe das in meinem Kopf leider verdreht ein bisschen auf dann G13F09. So, dann bin ich in die Halle G rein, Stand 13, und jetzt kommt's, da steht Yamaha. So, für mich war klar, Yamaha hat doch Brose gekauft, logisch. Das ist jetzt der richtige Stand hier, wo ich bin. Und dann bauten die da auch gerade für eine Party auf. Da wurden die Sektkübel rausgezerrt, ein DJ baute auf und ich so, super geil, ich bin richtig, war gute Stimmung. Ich habe auch ein, zwei Aperölchen mitgetrunken, habe schöne Fotos gemacht, alles super. Mit dem DJ bin ich jetzt per Du, der hat mir auch noch Bilder abgekauft. Also war ein gelungener Abend. Geil. Bis ich dann per WhatsApp irgendwann den Andi wieder anschrieb, wo er eigentlich war, weil die Party wäre ja mega gewesen. Und er sagte, nee, er war den ganzen Abend da, er hätte mich aber allerdings auch nicht gesehen. Ja, und im Laufe des Tages oder des Abends klärte sich das dann, dass Brose jetzt Chor heißt und draußen war.
Das ist ja eine sauwitzige Story, finde ich super. Ja,
ich hatte Glück, die haben also Brose hat an zwei Abenden Party gemacht. Ich konnte am nächsten Abend dann nochmal auftreten. Aber sonst, boah, ich habe mir ein bisschen geschwitzt. Ich dachte, scheiße, wie kommst du aus der Nummer raus? Naja, aber gut, war dann mein Glück, dass die zweimal eine Party geschmissen haben, ja.
Also das ist ja wirklich ein witziger Zufall, dass du dann bei Yamaha landest.
Das war ein Riesenzufall. Wenn jetzt da irgendwas anderes gewesen wäre, wäre es mir aufgefallen. Da hätte ich ihn angerufen und so. Aber da steht dann ausgerechnet Yamaha. Naja. Krass. Ich habe noch so ein, zwei Fragen hier auf meinem Zettel.
Na, hau doch raus.
Hau ich raus, ne? Ich habe so das Gefühl, in letzter Zeit ist so ein bisschen so eine Overtechnisierung vom eigentlich so simplen Fahrrad. Also wir haben E-Motoren, wir haben, jetzt kommen Getriebe dazu, also Getriebe, ne, dass du nicht mehr selber schalten NGOs, musst. Ja. Dann hast du ABS und what the hell will da noch kommen? Wie siehst du das? Findest du das geil oder findest du nicht auch, das Biken wird langsam ein bisschen komplex und ein normaler Mensch kann auch gar nicht mehr dran schrauben und ja.
Ich glaube, man muss es ein bisschen filettieren in zwei Seiten. Einmal hast du die Leute wie dich und mich, die ich eigentlich als Nerd bezeichnen würde, auf jeden Fall.
Das nehme ich als Kompliment.
Ja, natürlich als Kompliment, natürlich. Also im Fahrrad, im Mountainbike-Bereich, ja. Und dann hast du die Leute, die überhaupt nicht so tief im Thema sind, die aber letztendlich den Zirkus irgendwie bezahlen. Weil die sorgen für Umsatz und für Stückzahlen etc. Und jetzt erklär doch mal der Oma Hilde oder der Tante Erna oder dem Opa Klaus, dass du hier, ja, du hast hier so irgendwie 12 Gänge, die kannst du irgendwie so durchschalten. Wenn du das machst, dann wird sich das anhören, als würde die Kette, die eh die ganze Zeit rasselt, auseinanderreißen und explodieren. Mach dir keine Sorgen, das passiert nicht. Das verstehen die Leute ja gar nicht. Die Leute, also die kommen einfach aus einer anderen Ecke mittlerweile zum Fahrrad und die begreifen es einfach als zusätzliche Mobilität, wollen vielleicht aufs Auto verzichten, wollen einfach schnell in die City fahren. Und für die ist das ganze Thema eigentlich zu komplex. Und die sind froh um jedes Helferlein, was da was unterstützt und tut und macht. Und ich habe witzigerweise vor zwei Wochen erst lang drüber sinniert, warum die Leute alle diese MGUs, Motor Gear Units, so geil finden, wo quasi das Schaltgetriebe im Motor integriert ist. Mhm. Das hat natürlich spürbare Vorteile. Du hast halt keine Kassette mehr am Hinterrad, du hast weniger rotierende Masse, weniger bewegte Masse am Hinterrad. Das Heck wird leichter, du hast viel mehr, der Schwerpunkt kommt noch mehr zentral ins Rad. Das sind alles Dinge, die wir spüren als Nerd. Aber ich glaube, der Nicht-Nerd, der sieht einfach nur, der guckt sich ein Fahrrad an und sagt, der guckt aufs Hinterrad und sagt, was ist denn das für ein Geschwür da hinten? Damit meint er die Kassette und das Schaltwerk. Mhm. Wir finden das schön. Ja? Ich gucke mir ein Axis-Schaltwerk Transmission an und sage mir, schöner geht's eigentlich nicht. Ja? Oder also, ja. Weißt du, wir feiern sowas. Aber für die Leute ist das eher, wie ich schon gesagt habe, eher ein Geschwür. Und die denken sich so, nee, das verstehe ich überhaupt nicht. Und ich glaube persönlich, dass diese Helferlein für die Leute das Fahrrad viel, 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 viel leichter machen. Für uns macht es das Fahrrad komplizierter, aber wir sind ja nicht zwingend oder wir sind ja nicht gezwungen, diese Helferlein alle zu nutzen. Und was das Thema ABS angeht, da bin ich ziemlich pro tatsächlich. Und ich glaube, bist du das ABS schon mal wirklich gefahren auf dem Trail?
Nee, richtig am Trail nicht, nee, tatsächlich.
Genau, weil ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es auch jemanden, der bremsen kann, wie du und ich, in Stresssituationen auf jeden Fall schneller machen wird, weil du kannst halt später härter bremsen und wenn du später härter bremsen kannst, dann bist du länger schnell. Das ist halt eine einfache Rechnung.
Ja, und man muss ja auch sagen, wenn man mal so rekapituliert, ich denke mal so die Hälfte der Stürze, die man so macht, resultieren aus dem Fehlverhalten, was du selbst an der Vorderradbremse zu verantworten hast. Ne?
Genau, ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und deswegen, also ich glaube, diese Helferlein, also ich würde es nicht mal als Fluch und Segen bezeichnen, sondern es ist einfach eine konstante, kontinuierliche Weiterentwicklung. Erinnere dich früher, als die erste, da war die Cantilever-Bremse das Maß aller Dinge. Dann kam die erste V-Brake damals und alle haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen von wegen, oh, kann man nicht dosieren, unfahrbar, alles furchtbar, alles schlimm. Dann kam die erste Scheibenbremse und im Rennradbereich kamen dann plötzlich Scheibenbremsen. Da gab es dann bei der Tour sogar Fahrer, die irgendwie gestreikt haben, weil sie gesagt haben, nee, wir fahren nicht mit Scheibenbremsen. Und mittlerweile ist es halt einfach überall dran. Und das ist ja auch eine Technisierung oder eine technische Weiterentwicklung. Und ich denke, solange ich diese technischen Helfer immer noch A, ausschalten kann, wenn ich sie nicht haben will, oder B, über eine App individualisieren kann, dann bin ich damit auf jeden Fall fein. Mhm. Und ganz ehrlich, hätten wir diese technische Weiterentwicklung nicht, dann gäbe es zum Beispiel kein Coast-Shiften oder Free-Shiften, das heißt schalten, ohne dass ich die Pedale drehe. Und wer das schon mal gemacht hat und sich daran gewöhnt hat, der wird es nie mehr missen wollen. Das ist eines der coolsten Feature, was dieses elektronische Schalten am E-Mountainbike so mit sich bringt tatsächlich. Erfunden hat es, glaube ich, also ich würde sagen, die ersten, die es salonfähig gemacht haben, war auf jeden Fall SRAM am Powertrain und danach oder zeitgleich hat es Shimano gemacht und mittlerweile können es auch Bikes mit Bosch Motor, mit Shimano Di2. Es ist super spannend, super cool. Ja, ist schon gut.
Ist schon gut. Also ich sehe, ja. Du hast keinen Trend gespottet, der am Markt vorbeigeht, den du doof findest. Irgendwie.
nee, ich finde sogar 32 Zoll gut. Also,
ah krass, ja.
Ja.
Weil, bist schon gefahren?
Nee, tatsächlich noch nicht. Nee. Will ich aber unbedingt machen. Es bringt sicherlich, ich glaube, es bringt viele Probleme mit sich. Nicht beim Fahren, sondern eher in der Logistik. Weil ein 32-Zoll-Laufrad kannst du zum Beispiel nicht mit einem DHL-Karton verschicken. Der ist immer höher als 60 Zentimeter, also geht das schon mal nicht.
Oh, schlecht.
Ja, das ist schlecht. Die Maschinen zum Einspeichen sind nicht groß genug. Also das hat schon, da muss man ein bisschen tun. Aber ich glaube, letztendlich wird das auch eine coole Geschichte werden. Das Rad wird schneller damit und rollt besser. Ja, warum nicht?
Ja gut, dieselben Nachteile, die ein 29er auch mit sich gebracht hat, schleift man dann da nochmal in eine andere Dimension. Aber klar, ist auch immer Vorteile. Ich sag mal, das ist wie in so vielen Bereichen im Leben. Es gibt so viele Regler, an denen man Sachen verbessern kann. Aber du kannst nie alle nach oben schieben. Ne? Manche werden dann zwangsläufig nach unten wandern. Und was für wen passt, muss man dann gucken.
Ja,
so sieht's aus. Jetzt bist du noch ganz kurz, wir sind ja schon voll über der Zeit, Junge. Die Zeit mit dir vergeht wie im Flug, Rico. Das ist einfach immer so. Das sagen alle. Deine Arbeit bei EMTB News, da haben wir jetzt noch nicht so richtig viel drüber gesprochen. Bist du da mehr Journalist oder Meinungsmacher oder Community-Dolmetscher oder was ist... Es sind ja mehrere Sachen, die man da macht. Du bist ja direkt im Austausch mit dem Leser, kann man sagen. Muss aber gleichzeitig auch Trends aufspüren. Also ist ja, und du bist ja fast alleine, glaube ich, ne?
Also man muss sagen, ich mache bei EMTB News, mache ich das, was ich liebe. Also das so einfach kann ich das sagen.
Okay, dann kriegt man die Zeit auch gut rum, ne?
Ja, da kriegst du die Zeit wirklich gut rum. Und wenn mich Leute fragen, wie das so ist für mich, was ich halt immer gern sage, ist zum einen, ich bin total glücklich mit dem, was ich mache. Und ich habe noch nie das Gefühl gehabt, Montag früh, oh, jetzt gehe ich auf die Arbeit. Also es ist für mich, natürlich ist es meine Arbeit, aber es ist für mich einfach Leidenschaft und mein Hobby, mein Leben, das ist alles morpht da ineinander und es fühlt sich immer gut an. Also es gibt natürlich stressige Zeiten, aber generell bin ich wirklich einfach glücklich, dass ich das so machen darf und kann. Und ich bin da auch aufgrund meiner Position kann ich auch da viel lenken und leiten und bin da im ganz, ganz engen Austausch immer mit meinem Chef von der Seite her. Wir versuchen das halt immer dann in coole Richtungen zu schieben, dass wir da noch mehr Leserinnen und mehr Leser und eine geilere Community und vielleicht hier noch irgendwie ein cooles Event, was wir covern wollen und da noch ein Bike und dies und das. Oder auch Dinge, die es vorher gar nicht gab. Also ich habe 2017 dort angefangen und dann habe ich irgendwann relativ schnell sowas gemacht wie Reichweitenfahrten. Es hat niemand vorher gemacht und irgendwann haben es die anderen Magazine halt so ein bisschen auch übernommen oder andere Dinge, also ich glaube, wir sind da auch oftmals ein bisschen Trendsetter, was auch so die journalistische Arbeit in dem Bereich angeht. Wir machen jetzt viel mit Video und wir machen hier und machen da und ja, das ist spannend, ist neu, immer wieder mal und es ist einfach, ja, um es runterzubrechen, einfach geil.
Einfach geil. Aber gibt es keine Frustration irgendwie zwischendurch, wenn ich, also so grundsätzlich, ich finde es ganz schlimm, dass die, und das ist das Schöne am Podcast, ne? Beim Podcast ist ja tatsächlich so, da gibt es Statistiken, du hast eine sehr, sehr, sehr geringe Ausstiegsrate. Also wer anfängt, sich eine Folge Podcast anzuhören und nicht nach 5 Minuten schon sagt, boah, das interessiert mich jetzt überhaupt nicht, der hört sich dann die Dreiviertelstunde, Stunde auch an. Ne? Und das ist ja eine, klar, das sind jetzt nicht Zehntausende, aber trotzdem, die Hörer bleiben dran. In der digitalen Welt, die meisten von uns jeden Tag nutzen, das ist, glaube ich, noch immer bei den meisten Instagram, da hast du eine Aufmerksamkeitsspanne von, weiß nicht, 10 Sekunden, wenn überhaupt. Es wird
Das
schneller
ist
geswiped. Und
ja.
also wenn ich in deiner Position wäre, mir wird so das Herz brechen, dass ich das irgendwie schaffen muss, so viel recherchiertes, fundiertes Fachwissen erstmal in 3 Sekunden reinzupressen, dass vielleicht die Leute dann auf unsere Plattform gehen und sich den ganzen Artikel reinziehen.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich denke dazu überhaupt nicht an Instagram oder
Okay.
diese ultra kurzweiligen Sachen, weil ich einfach sage, das ist vielleicht gar nicht mein Publikum. Mein Publikum ist schon eher das, das sich einen fundierten Test durchlesen möchte, recherchierte Infos zu den Bikes haben will und dann vielleicht auch noch in unseren, ich möchte es mal sagen, extrem hochwertigen Fotos versinken will. Ja, von der Seite her, das ist eher so mein Ansinnen und das ist auch das, die Zahl, die es bei mir dann misst. Also ich gucke halt, wie viel Views habe ich im Monat auf der Website, auf den Artikeln, auf dem und dem Artikel. Das ist mir viel, viel wichtiger, als wie viel Klicks hat irgendein Reel auf Instagram bekommen. Das ist zwar nice to have, aber das ist für mich eher dann so ein bisschen Bonus und nicht der Grund, weshalb ich es mache. Also für mich der Grund, weshalb ich es mache, ist eher, ich will einen hochwertigen Artikel mit richtig geilen Fotos und die Leute sollen halt, wenn sie dran denken, oh, Test EMTB XY, sollen die auf EMTB News gehen und sollen im besten Fall meinen Test lesen. Genau.
Ja, cool. Das ist eine gute Herangehensweise, weil, ja, wie gesagt, diese Schnelllebigkeit, das ist, kann
Da
frustrierend sein.
musst du es halt anders machen, glaube ich, ne? Ich hatte mich auch mal, ich benutze ja zum Beispiel TikTok gar nicht. Also ich habe auf meinem Handy kein TikTok. Und ich habe vor 3 Jahren, habe ich dann mal, oder vor 4 Jahren, ich weiß es nicht mehr, habe ich meine Töchter mal gefragt, sag mal, was macht man denn auf TikTok? Und da haben die zwei gesagt, naja, da lädt man so kurze Videos hoch. Das war alles. Konnte ich nichts mit anfangen, habe ich mich nicht weiter mit befasst. Und dann hatte ich tatsächlich mal ein Gespräch mit deinem Kompagnon, dem Tobi, zum Thema YouTube und TikTok. Und er hatte damals auch zu mir gesagt, er konsumiert das recht viel, um zu lernen, wie er auf TikTok quasi es anders machen muss als auf YouTube. Also ein YouTube-Video funktioniert ja von der Tonalität und von der Gestikulierung etc. ganz anders als ein TikTok-Snippet, sage ich jetzt einfach mal, oder Mini-Video. Und da habe ich auch erstmal so, ach, echt krass, da gibt es Unterschiede. Und es gibt Leute, die sich damit befassen, die herauszufinden für sich selber, um dann eben in die Richtung zu gehen. Spannend, spannend. Aber ja, ist super eben spannend. Nicht meine Zielgruppe. Also klar, ich finde es gut, wenn die Leute auf Instagram unser Zeug sehen und dann rüberschwappen auf die Homepage und dann die großen Dinge sehen und lesen. Ja, das finde ich schon gut, aber es ist jetzt nicht das Ding, weshalb ich es mache.
Ja, ich kenne sogar ein, zwei Athleten, die sind auf TikTok unterwegs und mit denen habe ich mich auch unterhalten. Was machst du da und wie machst du das und vor allem, warum machst du das? Und die sagten, ja, das ist relativ leicht, da wohl Reichweite zu generieren oder Views zu generieren. Und so Zahlen machen ja dann immer bei den Sponsoren Eindruck, deswegen sind sie da. Und denke ich mir, ja. Ja, und dann denke ich mir, boah, das ist immer dieses nur auf Reichweite gucken, das ist so dünn am Ende. Und weiß nicht, ich bin gespannt, wann die alle das merken. Oder vielleicht merken sie es auch nicht, ich weiß es nicht, aber das kann es halt nicht sein. Ne?
Und nee, deswegen, das kann es gar nicht sein, auf jeden Fall.
Und deswegen ist es gut, dass es nach wie vor Medien gibt wie EMTB News, MTB News oder auch die ganzen Printmedien. Ich finde, die machen auch einen guten Job nach wie vor. Ja. Es gibt sicherlich auch verdammt viele Influencer oder YouTuber, die einen guten Job machen, aber leider gibt es echt einen Haufen, die einen Scheißjob machen. Ja, muss man auch sagen. Naja, und da so sich die Perlen rauszupicken, ja, das ist die Kunst. Ne? Nur das Gute ist, wenn man dann an eine Plattform wie eure geht, das ist schon fundiert, finde ich. Und das ist, ich glaube, das hat man jetzt in dem Gespräch auch gemerkt, dass da ein Typ sitzt, der nicht nur für seinen Job rennt, sondern auch richtig viel Ahnung davon hat. Und ich habe eben gesagt, wir machen 45-Minuten-Talk, jetzt sind wir schon bei 1:06. Ich fand es mega spannend bis hier. Und danke sehr für deine Zeit, Rico.
Ja, jederzeit wieder. Du weißt, ich quatsch eh gern mit dir und wenn dann halt noch ein paar Leute zuhören, klar, super gern.
Ich gehe davon aus, da hören ein paar zu und ich gehe auch davon aus, wir machen es nochmal, weil ich sehe, du hast Redebedarf und ich höre mir das gerne an und wir kriegen noch weitere Stunden voll. Gehst du heute noch aufs Rad oder warst du schon?
Ich gehe tatsächlich heute noch aufs Rad, weil das muss ich noch kurz erzählen. Meine Frau ist gerade vollkommen im Stadtradelwahn.
Ja.
Also da werden Kilometer gesammelt und gesammelt. Sie fährt frühs auf Arbeit einen Umweg, normal fährt sie 8 Kilometer, sie fährt einen Umweg, dass sie auf ungefähr 40 Kilometer kommt. Sie fährt in der Mittagspause. Sie fährt am Nachmittag einen Umweg, dass sie nochmal auf 40 Kilometer kommt. Sie hat sich vorgenommen, in den 21 Tagen will sie jeden Tag mindestens 100 Kilometer fahren. Jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, jetzt gerade heute, haben wir noch 4,5 Tage und sie hat die 2100 schon geknackt.
Ach, krass.
Ja, richtig krass. Und das ist dann halt wirklich so, sie schrieb mir heute schon und sagte, oh Rico, ich glaube heute Abend, nach dem Abendessen müssen wir noch ein bisschen Sofa fahren. Sofa fahren in ihrem Sprachjargon heißt, wir gehen eh Mountainbike auf Waldwegen fahren. Pullis halt fahren, ja, das ist für sie ein Sofa, weil Sofa, den ja. Rest macht sie halt mit einem Gravelbike.
Macht
und ja, das werden wir nachher noch machen, auf jeden Fall.
Ja, cool. Ja, ich war schon fahren, ich muss nicht mehr, ich gehe jetzt nur noch was essen. Ich habe hier einen ganzen Stapel Reifen liegen von meinem Supporter und für die mache ich auch ein bisschen was von Specialized. Da müssen wir testen, sind neue Gravel-Reifen. Und ich muss sagen, ich teste das erste Mal Gravel-Reifen und habe die alle vor mir liegen sehen und dachte mir, Alter, wie willst du denn da jetzt einen Unterschied rausfahren? Das ist ja schon alles sehr ähnlich. Aber ja. Du wirst aus deinem Berufsalltag das wissen, es geht. Also man merkt das doch relativ schnell, die Unterschiede, wenn man immer dieselben Setups fährt, immer dieselbe Strecke. Ich bin selbst ein bisschen begeistert, was man da rausfahren kann. Ja, Wahnsinn.
Ja, du musst cool. Halt, ja genau, du musst es halt standardisieren und dann geht das schon auch, da was rauszufahren. Aber ja. Mega cool, hat mir, war sehr kurzweilig, hat mir ultra viel Spaß gemacht. Ja,
ja. Cool. Rico, ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen und ja, bis dahin.
Bis dahin und ich sage am Ende tatsächlich immer, Achtung, bleibt elektrisch.
Bleibt elektrisch. Ciao, ciao.